Captain Nessir lauschte den unerbittlichen, grausamen Schlägen, mit denen die Schedai das Flussbett erkundeten. Jeder Einschlag erschütterte die Sagittarius und war lauter und stärker als der vorhergehende. Glaubte man Torven und dem, was er gerade hörte, würde der vernichtende Schlag der Schedai sie in 2 Minuten erreichen und die ungeschützte Hülle des kleinen Scoutschiffs zerschmettern. Lieutenant Zephyro saß wieder am Ruder und Sorak bediente die Waffenkontrolle. Die Modifikationen an den Phaser-Emittern waren beendet. Die Ingenieure allerdings hatten noch Schwierigkeiten damit, genügend Energie für einen Schuss zusammenzukratzen, der den Schedai auch wirklich verscheuchen konnte. Normalerweise zogen die Phaser ihre Energie aus dem Warp-Reaktor. Die Notfallbatterien hatten sich bedauerlicherweise als unzureichend erwiesen, die Phaserbanken zu laden. Wieder ließ ein tiefes, platschendes Donnern das Schiff erzittern. Jetzt kam es drauf an. Entweder schafften es die Techniker rechtzeitig, das neue Antriebsaggregat einzubauen, damit auch die Phaser wieder Energie hatten, oder der Schedai würde zu einem unerwiderten und tödlichen Angriff ausholen. Aus dem Augenwinkel beobachtete Captain Nessir, wie jemand ein wenig hölzern die Brücke betrat. Er drehte sich um und sah Lieutenant Commander McLellan wackelig einen Schritt nach dem anderen gehen. »Bitte um Erlaubnis, den Dienst wieder antreten zu dürfen«, sagte sie und lächelte kurz strahlend auf. »Erlaubnis erteilt«, sagte er, erfreut, sie wieder gesund zu sehen. »Schön, Sie zu sehen, Bridie Mac.« Die schlanke Brünette humpelte an seine Seite und hob ihren Blick, als ein weiterer Donnerschlag das Schiff durchrüttelte. Sie wies nach oben und witzelte, »Werden wir irgendwas dagegen unternehmen, Sir?« und bewies damit den gleichen trockenen Galgenhumor, den Nessie auch von Tyrell kannte. Genauso trocken antwortete er, »Warum? Stört Sie das?« »Na, ich würd's nicht vermissen«, meinte sie. Er zuckte mit den Achseln. »Geben Sie uns noch 1 Minute. Auf die eine oder andere Weise wird es dann wohl aufhören.« »Gut zu wissen«, sagte sie mit einem Nicken und faltete ihre Hände hinter dem Rücken, um auf das Unabänderliche zu warten. Ein spürbares Brummen tönte plötzlich durch die Sagittarius, als die Konsolen und die Beleuchtung auf der Brücke mit voller Energie zu neuem Leben erwachten. »Los!« bellte Nessie in Richtung Zephyro. Dann wirbelte er zu Sorak herum. »Feuer nach Ermessen!« Zephyros Finger huschten über die Navigationskonsole und warfen den Antrieb an. Die Sagittarius schoss wie eine Rakete senkrecht aus dem Wasser. Auf dem immer noch von Statik gestörten Hauptschirm war jetzt eine spinnähnliche Monstrosität zu sehen, die über dem Fluss stand und 2 ihrer Tentakel abwechselnd ins Wasser stieß. Es wich sofort zurück, als die Sagittarius aus dem Fluss emporstieg. Das Kreischen der Phaser-Bankentladung klang wie Musik in Nessias Ohren. Er sah, wie sich der schimmernde blaue Strahl in den Körper der gigantischen Kreatur bohrte. Der Gigant schwankte, trat für einen Moment zurück und warf dann einen seiner Tentakel wie eine Peitsche nach vorn. Das ging schneller, als Nessir sehen konnte, und erst als der Einschlag durch das Schiff hallte und sich der Boden unter ihm zu biegen schien, registrierte er, dass sie getroffen waren.
»Hüllenbruch«, meldete Sorak. »Abteilung wird versiegelt!«
»Sena«, sagte Nessir. »Los, bringen Sie uns raus hier!« Die andorianische Zen konzentrierte sich auf ihre Konsole und wurde sichtlich unruhig.
»Wir werden festgehalten, Sir!«
Sie kontrollierte kurz eine andere Konsole und fügte hinzu.
»Korrektur! Wir werden zur Kreatur hingezogen!«
Alle sahen gespannt zum Hauptschirm. Der Tentakel des Schedai war immer noch so lang wie vorher.
»Es hat uns wie mit einer Harpune gefangen«, meinte Nessir.
»Noch ein Signal, Captain«, sagte Sorak.
»Ein zweiter Schedai!«
Nessir wischte sich mit der flachen Hand den Schweiß von seinem rasierten Kopf und fragte, »Ich denke mal nicht, dass die Phaser noch bereit sind.« Sora kontrollierte die Anzeigen über sich.
»Die Emitter sind überladen, wie Torven das vorhergesehen hat.«
Nessir überlegte gerade die Möglichkeit, mit dem Schiff den Schedai, der es festhielt, zu rammen, als McLellan auf den Hauptschirm wies.
»Sir, sehen Sie mal!«
Der zweite Schedai, dessen Form konstant in Bewegung war, begann auf den anderen, der die Sagittarius festhielt, einzuschlagen. Er tat das mit kräftigen und entschlossenen Schlägen, die den spinnähnlichen Koloss aufspießten, und entsetzlichen Hieben, die der Kreatur die Glieder abschnitten. Seine Harpune glitt von der Sagittarius ab, als die beiden titanischen Wesen wild miteinander ringend zusammenbrachen und in den schlammig-braunen Fluss sanken.
»Wir können wieder navigieren«,
meldete Zephyro. Dann lenkte sie das Schiff himmelwärts und ließ es aufsteigen. Nessir drückte einen Knopf auf der Armlehne seines Sessels und öffnete einen Kommkanal zum Oberdeck.
»Gute Arbeit da oben!«
»Danke, Skipper«,
erwiderte Lucci.
»Die Hauptenergie ist wieder da, aber wir arbeiten noch an der Warp-Geschwindigkeit. Sie haben die Transporter wieder in zwei, die Schilde in fünf. Stunden? Minuten, Sir, stellte Lucci richtig. Genau, was ich hören wollte, Master Chief. Service mit einem Lächeln. Das sind wir. Maschinenraum Ende. Der Captain sah zu McLellan. Beginnen Sie damit, unsere Leute auf der Planetenoberfläche zu suchen. Sobald die Transporter wieder laufen, will ich sie an Bord holen.
Aye, aye, Sir,
meinte sie und ging steif zur Maschinenkontrolle hinüber. Während sie die Planetenoberfläche scannte, war Nessie erleichtert darüber, die Oberfläche auf dem Hauptschirm immer weiter zurückweichen zu sehen. Mitzuerleben, wie die blaugrüne Atmosphäre immer dünner wurde und den Blick auf die sterngesprenkelte, majestätische Schwärze des Alls freigab, fühlte sich fast an, als käme er nach Hause.
»Captain«, sagte McLellan, »Lieutenant Xiong ist auf der Oberfläche. Ich kann sein Tricorder-Signal erfassen.«
Nessie ging zu ihr zur Maschinenkontrolle.
»Was ist mit Terrell und Terry Old?«
»Commander Terrell ist an Bord der Rosinante«,
sagte sie und zeigte auf ein Signal auf der Karte über ihrer Station. »Sie befinden sich in einer Region mit starken Interferenzen.« Nessie war verwirrt.
»Was machen Sie denn da? Warum sind Sie denn noch nicht weg?«
wunderte er sich laut. Von der anderen Seite der Brücke machte sich jetzt Zorak bemerkbar.
»Die wahrscheinlichste Antwort, Captain, ist die, dass Sie die Suche nach Ensign Terry Old fortsetzen.«
»Bridie«,
meinte Nessie,
»können Sie sie rufen?« »Es wird wohl ein paar Minuten dauern«, sagte sie. »Ich muss die Interferenzen herausfiltern.«
Sie justierte die Suchparameter und fügte hinzu, »ohne das Energiesignal der Rosinante hätte ich sie nicht gefunden.« Nessie nickte verständnisvoll.
»Tun Sie, was nötig ist. In der Zwischenzeit schicken Sie Xiongs Koordinaten an Ilucci hinunter. Dann rufen Sie den Lieutenant und beamen Sie ihn hoch. Zeit, nach Hause zu fliegen.«
Tiefe Risse taten sich in den Mauern der außerirdischen Stadt auf und verwandelten sie in ein Labyrinth von plötzlichen Abkürzungen, niedrigen Durchgängen und Nischen. Terry Holt war dankbar für eine dieser Spalten, denn sie war der einzige Schutz nahe der sternförmigen Kreuzung, an der sie von den in jeder Passage kämpfenden Riesen getrennt worden war. Jede physische Form, die zerstört wurde, schien den Kampf noch zu verstärken. Die riesenhaften Körper schlugen mit wilder Hemmungslosigkeit aufeinander ein, krachend zerbarsten tragende Mauern. Mit jedem widerhallenden Einschlag wuchsen Terriots Sorgen, dass das ganze Gebäude über ihr zusammenbrechen würde. Ängstlich verkroch sie sich in dem breiten Riss in der Wand, nicht im Blickfeld der Gestalten, aber immer noch nah genug, um sehen zu können, ob sich die Gestalten zurückzogen und den Weg freigaben. Vier Straßen der Kreuzung schienen auch nach draußen zu führen. Ein paar schienen einfach auf andere Kreuzungen zuzulaufen, aber eine war einzigartig und das faszinierte sie. An ihrem Ende war eine große Kammer, die in violettes Leuchten getaucht war und in der tintenfarbige Schatten geisterten. Ein makaber stöhnender Chor fremdartiger Stimmen drang daraus hervor, immer wieder unterbrochen von schrillen, klagenden Schreien. Sie nahm an, die Kammer befand sich innerhalb des riesigen Doms, den der Widersacher ihr gezeigt und die er als die große Verbindung bezeichnet hatte. Wenn, so vermutete sie, diese Kuppel auf irgendeine Weise mit den Artefakten, die die Sternflotte quer durch die gesamte Taurus-Region hindurch gefunden hatte, und dem Gerät, das Xiong auf dem tollianischen Schlachtschiff gefunden hatte, zusammenhing, dann wollte sie das aus der Nähe sehen. Ein zerschlagener, obsidianer Körper schlug vor ihrem Unterschlupf auf dem Boden auf und zersprang in Milliarden winziger kristalliner Scherben. Sie wich zurück und fühlte, wie etwas nach ihrer Schulter griff. Instinkt und Training ließen sie unwillkürlich ducken, ihre Füße fest aufstellen und ihren Ellbogen zurückreißen. Er traf auf etwas Weiches, und als sie sich umdrehte, sah sie einen gut aussehenden, blonden, menschlichen Mann in ziviler Kleidung, der sich seine blutende Nase hielt.
»Na toll!«
und seine Stimme näselte, da er sich die Nasenlöcher zuhielt. Sie schlug die Hände vor den Mund, erst aus Überraschung, dann aus Erheiterung.
»Oh, Entschuldigung«,
meinte sie und grinste verlegen. »Sind Sie okay?«
»Einigermaßen«,
meinte er und wischte sich mit dem Handrücken noch einmal über die Nase. Er hielt ihr die andere Hand hin.
»Hi, ich bin Tim Pennington, Frontreporter. Ich bin hier, um Sie zu retten.«
Sie brach beinahe ein lautes Lachen aus.
»Sie machen Witze, oder?«
»Eigentlich nicht.«
»Warum würde die Sternflotte einen Reporter schicken, um mich zu retten?«
Er zuckte mit den Achseln.
»Das ist eine lange Geschichte. Ich erzähle sie Ihnen, wenn wir wieder auf dem Schiff sind.«
Immer noch erstaunt über diesen zufällig hier angekommenen Fremden fragte sie,
»Wie haben Sie mich überhaupt gefunden?«
Pennington langte hinter sich und zog den Sternflottentrikorder hervor.
»Ein bisschen Hilfe von Ihren Freunden.«
Ihre Augen hefteten sich auf den Trikorder. Schon allein einen Blick auf die geheimnisvolle Kammer werfen zu können, hätte selbst in dieser Situation das Risiko einer Verzögerung gerechtfertigt, Aber jetzt, mit der Möglichkeit, sie mit einem funktionierenden Tricorder zu scannen, war es dieses Risiko definitiv wert. Sie sah auf die Kreuzung. Der Verlauf der Schlacht hatte sich geändert und der Durchgang zu der dunkel schimmernden Kammer war frei. Obwohl sie wusste, dass sich die Situation auch jederzeit wieder ändern konnte, war es die Chance, auf die sie gewartet hatte.
»Kommen Sie, es ist Zeit, hier abzuhauen. Lassen Sie uns zurückgehen«, drängte Pennington mit einem Kopfnicken.
»Nein«,
sagte sie, packte ihn am Ärmel und zog ihn hin zur Kreuzung.
»Wir gehen erst in die andere Richtung.«
»Er hat uns verraten«, wütete die Wanderin.
»Und wofür?«
»Für Eintagsfliegen, winzige Funken des Lebens, Funken, die in dem Moment verlöschen, in dem sie geschaffen wurden.«
Sie schwebte hoch über der Stadt, ein fühlender Hauch, nur mit einem spinnwebfeinen Faden an die sterbende Hülle des kollektiven Körpers gebunden, beobachtend und die Taktik des Feindes bewertend. Sie war ein obsidianerner Wächter, auf einem der niederen Wälle fest neben dem Richter stehend, verwickelt in einen sowohl physischen als auch geistigen Kampf gegen die unvorhersehbare Wut des Schergen. Sie war ein Schwert aus Feuer, sengend und unaufhaltsam, aber schon zwei Verwandlungen hinter dem Wundertäter, der ihre Glut mit seinem neuen Körper von kaltem Nebel vernichtet hatte. Manöver an den Flanken, heimliche Attacken, neue Aktionen. Sie dirigierte ein halbes Dutzend weitere Avatare, einige riesig, andere winzig klein. Ohne die Legionen der Namenlosen, die den Widersacher in Schach hielten, kamen die Seratal, die der Schöpferin gegenüber loyal waren, an die Grenzen der Kraft, die Usurpatoren zu bekämpfen, die erfahrener waren und fähig, ihre Essenz zu teilen.
»Und jetzt verteidigt der Widersacher einen der Telinarun in unserem eigenen Heiligtum«, schäumte sie vor Zorn. »Seine Blasphemie kennt keine Grenzen.«
Ihr inneres Auge suchte nach ihm und verfolgte den Verlauf des Kampfes, der um sie herum wütete. Sie suchte nach der bösartigen Präsenz des Betrügers. Wie sie vermutet hatte, befand er sich in der Nähe der Telinarun, und dann bemerkte sie mit Schrecken, dass diese sich auf das Innerste der Shedai-Macht zubewegten. All ihre verschiedenen Formen lösten sich auf wie vergessene Träume, als sie sich darauf konzentrierte, einen einzigen, fürchterlichen Wächter zu bilden. Sie eilte, um den Widersacher und die, die er in seine Obhut genommen hatte, aufzuhalten. Sie schickte einen dringenden Ruf zur Schöpferin und all ihren Verbündeten, sie zu unterstützen.
»Der Widersacher führt die Telinarun zur großen Verbindung«, warnte sie. »Er muss aufgehalten werden!«
Hunderte folgten ihr zur großen Verbindung.
»Dieser Verrat ist weit genug gegangen«,
entschied die Wanderin. Kein Mitglied der Seratal war jemals auf Dauer entkörpert worden. Aber die Wanderin beschloss, dass der Widersacher wohl der Erste sein würde. Lieutenant Ming Xiong rematerialisierte auf der Transporterplattform der Sagittarius, bevor er überhaupt Zeit gehabt hatte, sich über die Antwort auf sein Tricorder-Notfallsignal zu freuen. Er hatte die glückliche Entscheidung getroffen, den Tricorder immer bei sich zu tragen, seit er sich aufgemacht hatte, Genoteurs seltsames Energiefeld und seine Verbindung zur Flora des Planeten aufzuzeichnen. Wenn er das nicht getan hätte, dann hätte er vielleicht keine Zeit gehabt, ihn noch zu holen, bevor ihn der Transporterstrahl erfasste. Er sprang förmlich von der Plattform auf das Oberdeck herunter. Keiho, die Transporterkonsole bediente, wich unwillkürlich zurück, als er sich so energisch fortbewegte.
»Willkommen zurück, Sir«, meinte sie. »Gut, wieder hier zu sein«, erwiderte er und rannte schon in Richtung Leiter. »Entschuldigen Sie mich, aber ich muss auf die Brücke.«
Sie zog neugierig eine Augenbraue hoch, aber sagte nichts, als er durch die Öffnung verschwand, seine Hände auf das Geländer legte und in einer einzigen geschmeidigen Bewegung herunterrutschte. Seine Stiefel trafen den Boden und ließen ein gewohntes, metallisches Scheppern hören. Er rannte um die enge Kurve auf dem Hauptdeck in Richtung Brücke. Die Tür glitt vor ihm auf und er hielt plötzlich inne. Jeder auf der Brücke war viel zu beschäftigt, seinen Eintritt zur Kenntnis zu nehmen.
»Entfernung 261 Millionen Kilometer und nähert sich«, bemerkte Sorak nüchtern.
Nessie presste den Intercom-Knopf auf der Armlehne seines Sessels.
»Ich brauche Warp-Geschwindigkeit, Master Chief.«
»Ich arbeite dran, Skipper.«
»Captain«, unterbrach Xiong, »ich habe eine faszinierende...«
Nessie achtete nicht auf ihn.
»Brady Mac, haben Sie schon Kontakt mit der Rosinante?«
Xiong war fassungslos.
»Die Rosinante? Pennington ist hier?«
Er schob seine Frage beiseite und versuchte erneut mitzuteilen, was er auf dem Planeten entdeckt hatte.
»Captain«, sagte er, »ich muss Ihnen sagen, was ich auf dem...«
»Später, Ming«,
meinte Nessie. Er sah über seine Schulter auf Sorak.
»Sind die Schilde schon oben?«
Sorak betätigte mehrere Schalter und prüfte sein Display.
Bestätigt, Captain. Schilde arbeiten mit 71,3%. Steuermann, sagte Nessie, bereiten Sie sich vor, den Orbit zu verlassen. Bridie, rufen Sie weiter die Rosinante.
Als der Planetenbogen auf dem Hauptschirm weiter zurückwich, fragte Xiong den Captain.
Sir, was geht hier vor?
Der klingonische Schlachtkreuzer Zinzar ist gerade hier im System angekommen, und wenn wir nicht in 5 Minuten auf Warp gehen, dann werden sie uns zu Staub zerblasen.